Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich möchte auch gerade mit dieser frohen Botschaft starten. Jesus ist auferstanden. Amen. Wirklich? Amen, oder? Das ist noch ein bisschen mit Müdigkeit gekommen, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber wenn ihr im Herzen damit einverstanden seid, dann soll es gelten. Die Frage ist ja, woher wissen wir das so genau, dass Jesus auferstanden ist? Weil er nach seiner Auferstehung ganz vielen Menschen begegnet ist. Und das sind verlässliche Zeugen von der Auferstehung von Jesus Christus. Und letzten Sonntag hat uns der Stefan von den Emmaus-Jüngern berichtet, das sind zwei verlässliche Zeugen für die Auferstehung von Jesus. Zwei von vielen, von ganz vielen. Und heute geht es gerade noch einmal, schon mal so um eine Begegnung mit dem Auferstandenen, wo Menschen hatten. Und es ist nämlich so, gerade noch am gleichen Tag, wo Jesus diesen zwei Emmaus-Jüngern begegnet ist, ist er zu Abend den 11 verbliebenen Jüngern noch einmal begegnet. Am gleichen Tag noch einmal. Und da davon berichten gerade alle vier Evangelisten. Es ist immer so, wenn eine Geschichte wirklich bei allen vier vorkommt, dann ist sie sehr unumstritten, absolut bewiesen, finde ich. Und es unterstreicht auch die Wichtigkeit. Alle vier haben sie absolut als wichtig eingestuft und erwähnen sie darum. Ich habe beschlossen, ich möchte euch gerne die Version von Lukas vorlesen, weil die schließt ja gerade dort an bei den Emmaus-Jüngern. Dann ist es wirklich nahtlos zu letzten Sonntag. Und genau, ich lese euch die vor. Müsst ihr die erste Folie haben. Während sie noch redeten, stand der Herr plötzlich mitten unter ihnen. Er sagte, Friede sei mit euch. Da erschraken alle und fürchteten sich. Denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Jesus sagte zu ihnen, warum seid ihr so erschrocken und warum zweifelt ihr in euren Herzen? Ich bin es wirklich. Seht meine Hände und Füße an, fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr sie bei mir sehen könnt. Während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen und waren außer sich vor Staunen. Da fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Der Herr sagte zu ihnen, als ich noch bei euch war, habe ich zu euch gesagt, es muss alles in Erfüllung gehen, was über mich geschrieben steht, im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen. Dann half er ihnen, die Heilige Schrift richtig zu verstehen. Er erklärte ihnen, in der Heiligen Schrift heißt es, der Christus muss leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und allen Völkern muss in seinem Namen verkündet werden. Ändert euer Leben. Gott will eure Schuld vergeben. Fangt in Jerusalem an. Ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist. Ich werde den Geist zu euch senden, den mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Das ist unser Abschnitt heute. Und ich würde sagen, das ist sehr ein kraftvoller Text, den wir hier heute vor uns haben. Aber es ist auch wieder mal ein Text, der doch ein paar Fragen aufwirft. Aber fangen wir vorne an. Und vorne heisst in dem Moment, also eigentlich noch vor dem Vers 36. Wir machen sogar noch eine kleine Rückblende. Wir fangen noch ein bisschen vorne dran. Bei den Emmaus-Jüngern. Sofort brachen sie auf, die Emmaus-Jünger, und liefen nach Jerusalem zurück, nachdem ihnen Jesus begegnet war. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Das machen wir heute übrigens auch noch. Also so hat das letzte Mal die Geschichte aufgehört von den Emmaus-Jüngern. Und so startet jetzt wirklich nahtlos unsere Geschichte. Während sie noch redeten, stand der Herr plötzlich mitten unter ihnen. Er sagte, Frieden sei mit euch. Das ist ein gewaltiger Gruß, oder? Von Jesus Christus ausgesprochen. Da erschraken alle und fürchteten sich, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Also während die Emmaus-Jünger noch von ihrer Jesus-Begegnung erzählt haben. Und das wird ein aufgeregtes Erzählen gewesen, oder? Könnt ihr euch vorstellen, he? Das ist sicher hinzu und her gegangen und mit Fragen und wieder einfach so gestikulieren. Und da ist etwas gelaufen. Hey, Jesus ist denen erschienen und die haben die Botschaft unbedingt wollen, diesen 11 erzählen, in einer Aufregung. Und dann ist Jesus auch innen erschienen. Und er hat ja noch den Friedensgruß gesagt. Wieso? Bleibt ruhig. Ich komme in Frieden. Es ist gut. Und Frieden sei mit euch. Und danach hat das Erscheinen von Jesus Schrecken und Furcht ausgelöst. Und da wollte ich gerade noch einmal kurz einhängen. Wir haben Tendenz, wenn wir den Text lesen, dass wir es ein bisschen abspielen wollen. Das Erschrecken und das Fürchten. Und wir tun so ein bisschen das Gleiche. Ja, man ist halt verschrocken. Das ist wie wenn plötzlich jemand hinter einem steht und man nicht damit gerechnet. Und der rettet einem oder berührt einem. Und der verschrickt man so. Ich glaube, das ist viel tiefer gegangen da. Ich glaube, wir sollten das nicht abspielen. Ich glaube, wir müssten eher das Gegenteil machen. Mal ganz genau hinschauen. Ich meine, stell dir mal vor, es ist dir ein Geist erschienen. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Absolut eine unangenehme Vorstellung. Schrecklich eigentlich, oder? Das würde in meinem Fall, ich kann nur für mich reden, ich glaube, das wäre ein Schrecken, das durch Mark und Bein geht. Das wäre vielleicht eines von diesen Schrecken, wo ich mich vielleicht sogar hinsetzen müsste, weil vielleicht Bein würde nachgeben. Vielleicht wollen die gar nicht mehr. Eins, was einem so richtig flau im Magen wird. Eins, wo ich vielleicht spüren würde, wie mein Kreislauf so gar nicht mehr so stabil ist. So ein Schrecken wäre doch das, wenn mir plötzlich ein Geist erscheinen würde. Und so war es ungefähr auch da gewesen. Wenn wir im Griechischen das Wort anschauen, das für Erschrecken steht, dann kann man das auch mit sich ängstigen übersetzen. Also es ist mehr als nur ein Erschrecken, es hat wirklich schon Tendenz von Angst, sich ängstigen. Und das ist ja noch nicht alles. Es ist ja Erschrecken und Fürchten in diesem Text. Also man könnte sagen, Erschrecken mit sich ängstigen und dann noch die Furcht. Das ist eine Verdoppelung. Und das soll uns wirklich klar machen, dass die, salopp ausgesprochen, echt die Hose voll hatten. Das griechische Wort für fürchten, das kennen wir alle. So viel Griechisch können wir. Da hat die Wurzeln Phobos, eine Phobie. Angst, hä? Sie haben sich gefürchtet, erschreckt und wirklich Angst gehabt. Und wir können eindeutig festhalten, dass das Erscheinen von Jesus den Jüngern richtig zugesetzt hat in dem Moment. Obwohl er die Emmaus-Jünger gerade noch erzählt hat, er ist uns auch erschienen. Und wahrscheinlich sind sie noch eingeschnappt gewesen und haben gedacht, ja, wieso ist er nur denen erschienen und uns nicht? Wir wollten ihn auch sehen. Und dann ist er da gewesen und dann sind sie so richtig verschrocken und haben Angst gehabt. Und Jesus hat ja noch gesagt, Friede sei mit euch, oder? Und dennoch, das ist voll eingefahren. Jesus selber hat aber ihre Reaktion auch nicht so richtig verstehen. Er hat gesagt, warum seid ihr so erschrocken und warum zweifelt ihr in euren Herzen? Ich bin es wirklich. Seht meine Hände und Füße an, fasst mich an und überzeugt euch selbst, ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr sie bei mir sehen könnt. Während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen und waren außer sich vor Staunen. Da fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Also zuerst hat sie Jesus noch Mass geregelt. Dann hat er quasi aufgezeigt, wer er wirklich ist. Und dann ist Freude gekommen. Die Angst ist gewichen, der Schrecken ist gewichen und eine grosse Freude hat sich breit gemacht. Er hat ihnen bewiesen, dass er kein Geist ist. Er hat Knochen und Fleisch, wo er selber sagt, das hat den Geist nicht. Und so hat wirklich können quasi die Angst weichen. Und dann hat Jesus ja noch freiwillig einen draufgesetzt, weil er wahrscheinlich wirklich gedacht hat, ich muss wirklich alle Zweifel beseitigen. Und er hat sie noch nach etwas zu essen gefragt. Und er hat Fisch bekommen, und er hat den gegessen. Und er hat so noch einmal klar gemacht, ich bin wirklich kein Geist. Ich kann Nahrung zu mir nehmen. Feste Nahrung. Und gleich, wenn wir so ein bisschen überlegen, der Auferstehungskörper, wo Jesus da präsentiert, der wirft gleich Rätsel auf für uns, finde ich. Er hat einfach so können Neumen erscheinen. Und sein Erscheinen hat Schrecken hervorgerufen. Menschen haben ihn nicht immer gerade auf Anhieb erkannt. Und doch war er kein nicht einfach ein Geist. Es hat auch schon Leute gegeben, die haben gesagt, ja, er war nachher wie ein Geistwesen. Nein, ist er nicht. Er beweist es da gerade selber überhaupt nicht. Er ist aus Fleisch und Knochen, er konnte Nahrung zu sich nehmen. Und das ist alles ein bisschen speziell, finde ich, mit dem auferstandenen Jesus. Und es ist wirklich speziell. Also es ist jetzt nicht irgendetwas, wo ich sage, es ist ein bisschen speziell, sondern selbst Paulus hat das sehr speziell gefunden und er hat ein ganzes Kapitel im 1. Korintherbrief dem Auferstehungskörper gewidmet. Und zwar 1. Korinther 15. Und aus dem möchte ich jetzt ein paar Verse so wie zitieren, dass wir mal noch ein bisschen Gedanken machen über den Auferstehungskörper. Vers 35 steht, jetzt könnte man natürlich fragen, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Ja, Paulus, das nimmt uns Wunder. Sehr gut. Hoffentlich sagst du noch etwas dazu. Jesus ist der Erste, oder, von den Auferweckten. Aber da werden noch weitere Folgen. Also das heisst, das muss uns wirklich interessieren. Meine Hoffnung ist, dass ich auch so einen Auferstehungskörper bekomme. Also nimmt es mich Wunder, was da geht. Gut, Paulus, wir machen weiter. Vers 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehlich. Aber was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach. Aber was auferweckt wird, ist voller Kraft. Heutzutage würde man sagen, es findet ein Upgrade statt. Eindeutig, oder? In allen Belangen. Von vergänglich zu ewig, von schwach zu Kraft, von unansehnlich zu Gottes Herrlichkeit widerspiegelnd. Aber wie soll das denn gehen? Der Paulus versucht es so zu beschreiben. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird aber ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist geschaffenen Leib. Ja, was ist denn unser Körper jetzt gemacht? Jetzt sind wir aus Staub und Erde gemacht, so sagt die Bibel, wir sind geformt. Gott hat uns geformt aus Staub und Erde und dann den Lebensatmen eingehaucht. Und wie wird es einmal sein? Der Paulus sagt darauf, dass es anders kommen wird. Der erste Mensch wurde aus dem Staub der Erde gemacht, der zweite Mensch stammt vom Himmel. Alle Menschen, die aus Erde gemacht sind, sind wie der erste Mensch, der aus Erde gemacht wurde. Und alle himmlischen Menschen sind so wie der erste himmlische Mensch. Wir, die jetzt aus Staub und Erde gemacht sind, wir sind wie der erste Mensch, Adam. Und nach der Auferstehung sind wir wie der erste Mensch, der aus dem Himmel gemacht worden ist. Wie Jesus. Das ist eine gewaltige Verwandlung. Upgrade trifft es gar nicht, oder? Es ist eine gewaltige Verwandlung. Wir werden eindeutig einen Körper haben, Das sehen wir ja jetzt an dem Auferstehungskörper, den Jesus hat. Zum Glück haben wir die Begegnungen, weil wir daraus schon etwas erfahren. Jesus präsentiert einen Körper aus Fleisch und Knochen. Also wir werden auch einen Körper aus Fleisch und Knochen haben, wo man anfassen kann. Wir werden nicht irgendwie als Geister auferstehen. Das können wir auf die Seite legen, falls wir so etwas geglaubt haben. Und es ist ein Körper, der unvergänglich ist. Das haben wir jetzt auch schon erfahren. Und das heisst nichts anderes, als dass wir keine Krankheit werden haben. Wir werden keine Schmerzen mehr haben. Unser neuer Körper ist für die Ewigkeit gemacht. Und er wird nicht mehr über die Jahre abbauen. An dem leiden wir jetzt, oder? Dass unser Körper über die Jahre abbaut. Ein Auferstehungskörper wird das nicht mehr haben. Es wird keine künstlichen Hüftgelenke mehr geben. Die schlechte Nachricht für alle Chirurgen. Und die gute für uns. Es wird es nicht mehr brauchen. Wir werden und keiner Alterung mehr unterliegen. Wir werden keine Schmerzen mehr haben. Es wird alles nicht mehr geben. Wir werden mit zunehmendem Alter nicht unbeweglicher werden, wie wir es vielleicht jetzt oder ziemlich sicher jetzt werden. Wir werden auch nicht schwächer werden. Das ist auch etwas, was jetzt einfach mit zunehmendem Alter kommt. Das wird alles kein Thema mehr sein beim neuen Körper. Und wer mit seinem neuen Körper jetzt nicht versöhnt ist und über Problemstellen klagt, dem darf auch die gute Nachricht überbracht werden, dass auch das kein Thema mehr wird sein. Unser Körper wird die Herrlichkeit vom Herrn sichtbar machen. Also er wird wunderbar und perfekt sein. Die Herrlichkeit vom Herrn, das ist etwas, das wir fast nicht begreifen können in unserem Kopf. Das ist das Schönste, das Beste, das Größte, das wir uns vorstellen können, aber in unendlich. Das sprengt unsere Qualität vom Denken. Und die werden wir wieder spiegeln. Das ist etwas Geniales. Aber was ist, falls wir gar noch nicht gestorben sind, wenn Jesus wiederkommt? Und das ist meine grosse Hoffnung eigentlich. Die Hoffnung hat auch schon der Paulus gehabt, natürlich. Und darum schreibt er auch da dazu etwas. Wir müssen einfach noch einmal weiterlesen. Den Vers 51 müssen wir noch dazu nehmen. Seht doch, ich weihe euch hier wirklich in ein Geheimnis ein. Das finde ich schön. Danke, Paulus. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Also selbst dann werden wir einen neuen Körper bekommen. Wenn wir noch leben und Jesus kommt schon. Auch dann werden wir den neuen Auferstehungskörper bekommen. Das heisst nichts anderes, als dass wir mit unserem irdischen Körper nicht ins Reich Gottes kommen. Wir werden den himmlischen Körper bekommen und dann dort ins Reich Gottes einziehen. Und genau so war es ja auch bei Jesus. Mit seinem irdischen Körper ist er nicht ins Reich Gottes, sondern mit seinem Auferstehungskörper. Er ist der erste Mensch aus Vers 48. Genau, da haben wir noch so Vers 48. Und alle himmlischen Menschen sind wie der erste himmlische Mensch. Wir werden ihm absolut gleich sein, eben weil er der erste himmlische Mensch ist. Wir müssen beim Wort himmlisch aber noch ein bisschen aufpassen. Das bedeutet nicht, dass wir dann nach unserer Auferstehung oder nach unserer Verwandlung im Himmel sein werden. Diese Vorstellung ist falsch. Wir werden auf dieser Erde sein, aber in unserem neuen himmlischen und wunderbaren Körper. Jetzt leiden wir auch darunter, dass es quasi wie die Erde gibt und von dieser trennt, der Himmel. Und im Buch Offenbarung, ganz am Schluss, lesen wir, dass aber einmal auch der Moment wird kommen, wo Erde und Himmel vereint werden sein. Und mit unserem himmlischen Körper können wir dann einfach auch dort komplett sein. Das ist eine wunderbare Nachricht und ich finde es gut, dass wir auch immer wieder mal so ein bisschen überlegen, hey, was kommt auf uns zu? Wie wird das sein? Wir haben ja die Hoffnung auf ewiges Leben. Also ist es doch gut, wenn wir uns auch Gedanken machen. Was wird da gehen? Wie wird das sein? Damit schließe ich jetzt aber auch. Ich habe einen Exkurs gemacht hier zum Paulus, 1. Korinther 15. Und wir gehen wieder zurück zu unserer Geschichte aus Lukas 24. Weil da gibt es auch noch ein paar Sachen zu entdecken. Und zwar jetzt ab Vers 44 geht es um den Auftrag, den Jesus für seine Jünger hatte. Zuerst erklärt er ihnen alles über das Alte Testament. Und dann, also dass das alles erfüllt sein muss, und dann erklärt er ihnen die Heilige Schrift, wie man sie richtig verstehen muss. Das ist ganz ähnlich wie bei der Geschichte bei den Emmaus-Jüngern. Dort hat sich Jesus auch die Zeit genommen. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen neidisch. Wie toll wäre ich das, oder? Jesus mal an der Seite zu haben und er erklärt einem die ganze Schrift. Wie es nur Jesus kann erklären. Das wäre schon genial. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Jesus ist bereit, uns die Schrift zu erklären. Es lohnt sich in dem Fall, jedes Mal, bevor man die Bibel aufschlägt und darin lesen, einfach zu beten und zu sagen, Jesus, ich lese dein Wort. Bitte du gnädig und erklär mir dein Wort. Ich glaube, wenn wir ihn darum bitten, erklärt er uns Stück für Stück auch sein Wort. Aber jetzt zurück noch einmal zu dieser Hauptaussage im Text. Vers 46 möchte ich einsetzen. Er erklärte ihnen, in der Heiligen Schrift heißt es, der Christus muss leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und allen Völkern muss in seinem Namen verkündet werden, ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Fangt in Jerusalem an. Und dann geht es gerade noch weiter. Die zweite Hauptaussage ist dann, ich werde den Geist zu euch senden, den mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Und beide Aussagen müssen wir unbedingt miteinander verbinden. Jesus fordert etwas von seinen Jüngern, aber er gibt ihnen dann auch gerade die beste und machtvollste Hilfe, die er ihnen zur Seite stellen kann. Und es ist so ein riesiger Auftrag, wo wir ohne die Hilfe vom Heiligen Geist wären überfordert. So wie auch die Jünger komplett überfordert gewesen wären. Ich meine, die haben sich sicher auch gefragt, wo sie zuerst nur den Auftrag gehört haben, ja, wie sollen wir das denn machen? Wer kann das vollbringen? Zu den Leuten gehen und denen sagen, ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Wie geht das? Kann das ein Mensch überhaupt leisten, was Jesus da will? Und darum hat Jesus ihnen gerade noch gleichzeitig oder gerade danach gesagt, dass er ihnen einen Beistand wird schicken. Jemand, der sie bei dieser gewaltigen Aufgabe unterstützt, führt, begleitet, tröstet, ausrüstet, befähigt, motiviert, die Angst nimmt und ihnen die nötige Liebe schenkt. Und wahrscheinlich noch ganz vieles, was ich jetzt gar noch nicht gesagt habe. Der Heilige Geist ist eine gewaltige Kraft in uns, die Unglaubliches vollbringen kann. Und wie wir wissen, ist dann schon bald darauf ab, am Pfingsten der Heilige Geist wirklich zu ihnen kommt. Und noch im selben Augenblick haben sie angefangen, den Auftrag zu vollbringen. Petrus hat gerade eine gewaltige Rede gehalten. Und das ist gerade nichts anderes, als er gerade den Auftrag umgesetzt hat. Also, das bringt uns zum Auftrag. Was haben sie sollen noch einmal genau tun? Sie sollen Zeugen sein. Und allen Völkern muss in seinem Namen, also im Namen von Jesus Christus, verkündet werden, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. So sagt Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist natürlich auch noch gerade der Missionsbefehl aus Matthäus 28 in Sinn gekommen. Ich lese euch den auch noch einmal vor. Der sagt Jesus, geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Und da, bei dem Lukas-Vers, haben wir es eigentlich auch mit dem Missionsbefehl zu tun. Allen Völkern sollen wir die Botschaft von Jesus Christus verkünden. Und dann tut Jesus gerade selber die Botschaft noch komprimieren. Quasi maximal komprimieren in so einer Doppelaussage. Ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Das ist die komprimierte Botschaft von Jesus Christus. Und das ist ein ziemlicher Hammer, finde ich. Wie wirkt das wohl, wenn wir jetzt auf der Straße einfach auf jemanden zugehen? Der hat wahrscheinlich noch gar nichts mit Jesus am Hut. Und dann sagen wir dem, ändere dein Leben. Gott will dir deine Schuld vergeben. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Und aber gleichzeitig eine wunderbare Zusage, die wir geben dürfen, oder? Gott will die Schuld vergeben. Es geht kurz zusammengefasst um Umkehr und Vergebung. Das ist Botschaft für jeden Mensch. Aber auch für jede Nation und jedes Volk. Es steht ja da, zu jedem Volk sollen wir gehen. Und umkehren heisst, sich von der Rebellion gegen Gott abzuwenden. Das, was Gott als bös, als Sünd definiert hat, nicht mehr zu tun. Sünd im Leben zu erkennen und die nicht mehr zu tun. Und zwar nach besten Kräften. Und dafür die Vergebung von Gott zu empfangen. Es ist noch spannend. Ich hatte die Predigt schon zu einem grossen Teil vorbereitet. Und dann bin ich am Freitag noch an einer Konferenz auf der St. Chrysona. Der Markus ist mit mir gekommen, Bütikofer. Und dort haben sie dann auch so ein bisschen gesagt, jünger sein, das Evangelium weitergeben. Verschiedene Retter haben geredet. Und einer hat gesagt, dass wir gar nicht unbedingt die Botschaft vom Evangelium mit meinem eigenen Wort fassen. Er hat die Erfahrung gemacht, dass wir die Botschaft auch mit Jesu Wort weitergeben dürfen. Die sind kraft- und machtvoll. Und wir dürfen die so den Menschen zumuten. Das habe ich spannend gefunden. Jesu Wort den Menschen zumuten. Und gar nicht immer müssen alles noch einmal selber auskleiden. Ich habe das einen spannenden Gedanken gefunden, möchte euch den mitgeben. Er hat nicht gesagt, wir dürfen nicht eigene Worte machen, aber wir dürfen einfach auch die Worte von Jesus brauchen. Was er nicht in Frage gestellt hat, ist, ob wir nicht die Aufgabe haben. Wenn wir jetzt die Worte von Jesus brauchen, bedingt das einfach, dass wir die Worte von Jesus auch gut kennen. Das heisst, wir müssen viel in der Bibel lesen. Generell haben wir dann eine Wahl, wenn wir diesen Auftrag hören. Weil der trifft auch uns heute. Der geht auch uns heute an. Haben wir eine Wahl? Ja, wir haben immer eine Wahl bei Jesus. Das ist eigentlich auch eine schöne Nachricht. Wir können uns dem Auftrag stellen, den uns Jesus gibt, oder wir können ablehnen. Wir können sagen, nein, ich mache das nicht. Ich will nicht. Aber wir müssen es wahrscheinlich einmal entscheiden. Und nur eine Antwort passt zum Leben mit Jesus Christus. Den Auftrag ablehnen hat auch damit zu tun, dass wir sagen, ich meine es einfach nicht so ernst mit dir, Jesus. Es ist eigentlich auch wie Jesus ablehnen. Natürlich gibt es dann noch so ein bisschen eine Grauzone. Es gibt die Tage, wo ich voller Elan den Auftrag umsetzen will, und dann klappt es gleich nicht, oder? Aber die Innerhaltung, die muss gleich stimmen. Bei allem Scheitern, wo wahrscheinlich der dennoch stattfindet, dass wir ein inneres Ja haben und sagen, mal, wir wollen diesen Auftrag annehmen. Wir wollen ihn annehmen und wir wollen ihn umsetzen. Und wir müssen ihn ja nicht alleine umsetzen. Wir leben nach Pfingsten. Wir haben den Heiligen Geist. Wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben, dass er Herr über deinem Leben sein darf, hast du den Heiligen Geist. Hast du die gewaltige Kraft, wo Jesus gesagt hat, die wird helfen, um diesen Auftrag umzusetzen. Die hast du. Jetzt liegt es eigentlich an uns. Jetzt wird es ein bisschen unbequem. Und darum möchte ich es gerade richtig unbequem machen und ich möchte jeden Einzelnen fragen, wie sieht es bei dir aus? Stellst du dich dem Auftrag von Jesus? Stellst du dich dem? Bist du bereit, etwas dafür zu investieren? Bist du bereit, dich vom Heiligen Geist führen und leiten zu lassen? Dich ausrüsten zu lassen? Bist du bereit, einmal vielleicht Menschenangst zu begegnen und dann gleich die Botschaft weiterzugeben? Willst du das? Komm, wir nehmen uns eine Minute, wo jeder Einzelne einfach vielleicht neu Zeit hat, um darüber nachzudenken. Willst du die Botschaft, die da so wunderbar komprimiert steht. Ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Wolltest du dir bezeugen in dieser Welt? Klär es mit dir und klär es mit Gott. Mach mit uns beten. Ja, Jesus Christus, du weißt jetzt, was beschlossen worden ist, was jeder Einzelne auf die Frage gesagt hat. Und Jesus, ich danke dir für jeden, der Ja gesagt hat. Und Jesus, wir brauchen deine Hilfe für das Ja. Wir brauchen wirklich deinen Heiligen Geist. Es kostet uns immer wieder viel. Und manchmal ist das Leben so schnell und hektisch. Und manchmal wollen wir uns nicht exponieren. Und manchmal haben wir Angst, was die anderen darüber denken. Und manchmal haben wir das Gefühl, jetzt ist der falsche Moment. Es kommt dann nächste Woche schon ein besserer. Aber der kommt natürlich nicht. Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Heiliger Geist, hilf du uns. Hilf du uns, mutiger zu sein. Manchmal vielleicht auch ein Spritz frecher zu sein. Angst zu überwinden. Menschen wirklich zu lieben. Und ihnen unbedingt von dieser Botschaft, die du auf die Welt gebracht hast, zu erzählen. Sie einzuladen, ihr Leben zu ändern, quasi die Rebellion gegen Gott aufzuhören. Jesus, hilf du uns. Und lass du uns von dem gütigen und liebenden Vater erzählen, den wir haben, der uns möchte unsere Schuld vergeben. Jesus, wir brauchen dich und deine Hilfe. Und ich bitte dich, nimm du das Ja, das da jetzt in den Herzen festgelegt ist. Und mach du etwas Grosses daraus. Amen.